Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Romana Echensperger ist eine Master of Wine. In Deutschland tragen nur 9 Weinexperten diesen Titel, denn die Ausbildung dahinter gilt als längste und schwierigste. Als beste Sommeliere Berlins war Romana Echensperger bereits ausgezeichnet und sie berät heute Gastronomiebetriebe weltweit, schreibt über Weine und biologischen und biodynamischen Weinanbau. Am Montag war sie zu Gast in SWR 1 Leute und beschrieb, wie sie der Geschmack des Weines fasziniert.
Wenn man den Wein aus der Clos-Windsbuhl zum Beispiel in Riesling, wie sich der kraftvolle Mund aufbaut und da so stehen bleibt und so einen Nachhall hat. Man muss einfach nur mal drauf achten. Natürlich, wenn ich jetzt das nur reinschütte, eisgekühlt und dann auch, dann wäre ich dem Wein nicht gerecht. Also es geht schon auch darum, um so ein Gespür und eine Achtsamkeit und Respekt gegenüber dieses Handwerk und dieses handwerklich erzeugte Produkt zu haben.
Sie haben erstmal was ganz anderes gelernt, ein anderes Handwerk, Schriftsetzerin. Ja. Wie kam denn dann der Umschwung zur Sommelier?
Also ich komme ja aus so einem ziemlich bürgerlichen Haus und ich hätte auch das Abitur machen können, aber meine Mutter hat gesagt, du heiratst eh und dann kannst du auf Latein die Knödel ins Wasser drehen. Und dann habe ich halt eben Realschule gemacht, Schriftsetzer, das war halt im Nachbarort. Und ich wollte immer raus in die Welt, mich hat das irgendwie interessiert. Und dann kam ich eben über Umwege in die Gastronomie und das ist ja so ein Ticket in die Welt, weil man kann als Restaurantfachfrau überall arbeiten. Und so bin ich dann über diese Schiene dann zum Wein gekommen. Das war viel Glück dabei und das hat mich so fasziniert und auch diese Geschmackswelt. Und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will.
Wie haben Sie gespürt, dass Sie wohl auch ein besonderes Talent mitbringen, um diese Weine und die Substanzen herauszuschmecken?
Ich weiß nicht, ob es ein besonderes Talent ist, auch viel Übung dabei, muss man ehrlich sagen. Aber das war einfach in der Lehre zur Restaurantfachausbildung, hat mir der Sommelier einen Wein hingestellt. Das war ist auch noch ein wirklich legendärer Wein gewesen, Romani Conti. Das war damals im Königshof in München. Das war auch noch die Zeit, wo ich die Lehre gemacht habe, wo die Leute noch Schwarzgeld hatten. Also da haben die dann mittags da so einen 2000 Mark Wein gekauft und so. Das haben die dann also aus der Tasche rausgeblättert. Und dann hat mir der diesen Wein gebracht und ich hatte keine Ahnung von Wein, aber wusste, dass das ganz was Besonderes ist, weil der wirklich alle Nebenhöhlen, Stirnhöhlen ausgefüllt hat mit diesem Duft. Und dann war das für mich klar, das ist es jetzt, das will ich machen. Kann ich gar nicht so an, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Der Jahrgang 2020 soll ein ganz besonderer werden. Stimmen Sie dem zu?
Also die Messe ist erst gelesen, wenn der Wein im Keller ist und dann auch, man muss jetzt mal abwarten, auch wie die Pflanzen mit dem Trockenstress umgegangen sind. Ich war in der Nahe letzte Woche, da war es pfurztrocken, habe auch die Wetterdaten angesehen in Bad Kreuznach, keine 300 Milliliter Niederschlag. Das muss man dann mal sehen und dann einfach mal schauen, wie die Reben damit zurechtgekommen sind.
Also die Badener erwarten offensichtlich einen anderen Wein als die schwäbischen Winzer. Sind die Unterschiede regional so auszumachen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es ja ganz lang. Baden ist ja 400 Kilometer lang. Also da von Norden nach Süden, da ist natürlich große Unterschiede im Kraichgau im Vergleich zum Kaiserstuhl. Temperaturunterschiede, wie ist der Niederschlag und so weiter. Man muss dann immer vor Ort gucken und auch immer vor Ort gucken, was hat der Winzer gemacht? Hat er vor dem großen Regen die Lese noch eingebracht oder hinterher? Da kommt es auf viele Details an.
Von der Freiheit, den richtigen Wein zu machen, hat Romana Echensperger geschrieben. Sie ist international tätig als Gastronomieberaterin, ist ausgezeichnete Sommeliere und trägt dazu den Titel Master of Wine. Die Ausbildung dazu gilt als schwierigste weltweit. Romana Echensperger versteht sich als Botschafterin des deutschen Weins und sie hat über den Anbau von biologischem und biodynamischem Wein geschrieben. Worin sich der Anbau unterscheidet, das hat sie am Montag in SWR 1 Leute beschrieben.
Also man versucht einmal den Hof als Betriebsorganismus zu organisieren. Das heißt, man kauft nichts zu. Also der ganze Dünger, alles, was man braucht, soll von der eigenen Scholle Land, im Idealfall. Man spricht immer vom Ideal. Ob man es dann immer erreicht, ist dann immer noch eine andere Sache. Im Ideal soll man alles auf der eigenen Scholle Land erzeugen.
Ist das denn überhaupt möglich? Allein den Kompost, den ich dann brauche, der kommt ja im Grunde aus der Landwirtschaft von den Tieren. Genau. Die gab es früher.
früher sicherlich mal auf dem Hof. Heutzutage schaffen es die wenigsten dann parallel auch noch dann Tierwirtschaft zu betreiben.
Genau, da muss man auch das an den heutigen Gegebenheiten anpassen. Wir haben ja diese Spezialisierung gesehen. Diese einzelnen Landwirtschaftsbereiche haben so große Wissensanforderungen, dass jetzt ein Landwirt sich nicht einfach irgendwelche Kühe dahinstellen kann, wenn er gar nicht weiß, wie muss ich die versorgen und wie ist die rechtliche Grundlage und so weiter. Haben die überhaupt Platz? Und da versuchen eben die Winzer, diese tierische Komponente entweder mit Kooperationen mit Landwirten in den Weinberg zu bringen. Manche versuchen dann eben Schafe, die weniger Anspruch haben, jetzt als ein Rind zum Beispiel, damit zu arbeiten und eben vor allem auch mit Kooperationen mit Landwirten zusammen diese Fragen zu klären. Aber das ist definitiv eine große Herausforderung.
Wenn wir Husten haben, kriegen wir einen Hustensaft übertragen. Wenn die Weinrebe hustet, was bekommt die?
Die wird gestärkt. Also das ist ein ganz großes Prinzip in der Biodynamie, das Salutogenese-Prinzip. Also man fragt nicht, wie Krankheiten entstehen, sondern man sagt, wie entsteht Gesundheit. Ich will so weit arbeiten, dass sie einfach gesund bleibt. Wenn sie jetzt hustet, dann muss man natürlich auch eben biodynamischen Spritzen und mit weniger wirksamen Spritzmitteln, einmal Schwefel gegen den echten Mehltau und natürlich Kupfer. Und das wird auch immer diskutiert. Kupfer gegen falschen Mehltau.
Ja, Kupfer ist gerade ein Stichwort, was aus Stuttgart Sebastian Fettig nämlich aufgreift. Und er sagt, ja, es wurde doch gesagt in der Sendung, dass Bio und Biodynamik auf Pestizide verzichten. Es ist falsch. Beide verwenden das hochgiftige Schwermetall Kupfer, dessen Herkunft aus Minen in Chile auch noch zweifelhaft ist. Mhm. Also ohne Kupfer, sagen Sie, geht es
genau.
nicht.
Genau. Aber diese Kupferdiskussion, da muss man jetzt auch genau hinschauen, die muss man differenziert betrachten. Also es gibt ja auch immer diese Diskussionen, wenn es um Klimawandel geht oder auch um Tabakkonsum, dass versucht wird, immer so einen Punkt herauszugreifen, wo eine gewisse Dissonanz ist und darauf dann das Ganze darauf hin mit Stumpf und Stiel wegzuschieben. Es ist so, man darf maximal im Bioanbau 3 Kilo pro Hektar Kupfer verwenden und es gibt in Geisenheim an der Universität diese Studie, die ist auch in dem Buch hier mit drin, die Wissenschaftler kommen da zu Wort, die konnten mit leicht erhöhter Kupfermenge in den Bio-Varianten gab es ein zigfaches mehr an Bodenleben in den Bio-Varianten. Das heißt, es sind noch andere Faktoren entscheidend, wie ist der Humusaufbau. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Studie mache, nehme einen Regenwurm und hau da Kupfer drauf, dann ist natürlich, jetzt mal ganz banal besprochen, das nicht so lustig. Aber wenn man in einem Gesamtkomplex einen Weinberg denkt, dann ist diese Kupferbelastung, die durch den Bio-Anbau und übrigens auch die konventionellen verwenden Kupfer, so wie es aussieht, kein Problem.
Matthias Lilienthal leitete 5 Jahre die Münchner Kammerspiele, die 2-mal in Folge als Theater des Jahres ausgezeichnet wurden. Sein Stil wird beschrieben als einer, der Themen aus der Stadt aufgreift und sie wieder in die Stadt spiegelt. Auf überhöhte Mieten macht er zum Beispiel mit gelben Wohncontainern aufmerksam, die dann von jedem für eine Nacht in der Stadt gemietet werden konnten. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute und erzählte über das erste Theaterstück, das ihn gepackt hat. Winterreise im Berliner Olympiastadion. Stadion. Matthias Lilienthal.
Da ging es um die Raff, es ging um Hölderlin, um den Roman Hyperion und es ging darum, dass das in diesem Environment, was 1936 für Adolf Hitler gebaut wurde und mit den Statuen von Arno Breker versehen ist, da diese faschistische deutsche Geschichte, die Gegenreaktion der Linken über die Raff und das gespiegelt über die Texte von Hölderlin. Und das Ganze fand mitten im tiefsten Winter bei minus 20 Grad statt. Und da froren 200 Leute vor sich hin im Olympiastadion.
Was hat das mit Ihnen gemacht, außer dass Sie gefroren haben?
Es hat mir erzählt, dass es außerhalb dieser Westberliner Piefigkeit und Verschlafenheit eine Möglichkeit gibt, eine Realität anders zu denken. Und dass auch so jemand wie Hölderlin zu seiner Zeit da sehr wohl über politische Strukturen anders nachgedacht hatte.
Sollte Theater politisch sein?
Theater muss überhaupt nicht politisch sein oder es gibt politisches Theater, was abgegriffene Formen reproduziert und stinklangweilig ist. Aber es gibt auch politisches Theater, was versucht, Theater zu sehen als ein Labor für urbane, zukünftige Lebensformen und dann interessiert es mich.
Jetzt gibt es ja gerade auch Initiativen von Stuttgarter Künstlern für die belarussische Oppositionelle. Die Flötistin und Kulturorganisatorin hat ja 12 Jahre in Stuttgart gelebt. Sie interessieren sich ja auch für Politik, treffen später auch noch jemanden aus dem Stuttgarter Theater. Ist das so ein Thema, was Sie selber auch umtreibt?
Natürlich interessieren mich solche, auch die, also natürlich finde ich das wichtig, dass so eine Gesellschaft wie in Belarus aufbricht. Und natürlich finde ich da die Bestrebungen und wenn sich die Gesellschaft öffnen könnte, so wie das vor 30 Jahren mal in Polen war, finde ich das extrem wichtig.
Was kann denn da Kunst erreichen?
Kunst hat nicht wie in den 80er Jahren eine Meinungsführerschaft. Also das, die Zeiten von Klaus Peimann am Stuttgarter Schauspiel oder die Zeiten von Peter Stein in Berlin sind vorbei. Aber was Kunst kann, ist zum Beispiel mit den Formen von IT-Technologie zu spielen und die ästhetische Erfahrung in andere Bereiche verlagern.
Jetzt wurde eben in den Nachrichten gesagt, dass Maria Kolesnikova ihren Pass zerrissen habe und das wurde dann mit einer Performance verglichen. Was ist es für Sie?
Ich glaube, dass die Gesellschaft heutzutage eigentlich über Bilder funktioniert. Und natürlich ist das Bild von Maria Kolesnikova, die im Auto des Geheimdienstes sitzt und ihren Pass zerreißt. Ich glaube aber nicht, dass es eine großartige Performance war, sondern ich glaube, das ist jemand, der verzweifelt darum kämpft, die politischen Verhältnisse in ihrem Land zu ändern. Und vielleicht ist es auch viel elendiger und viel verzweifelter, als es im Moment aussieht. Aber unsere Gesellschaft formuliert sich nicht mehr über Argumentationen, sondern wenn Donald Trump in Konisha dasteht und vor den Häusern der zerstörten Geschäfte steht, dann brennt sich dieses Bild ein, genauso wie das Bild von der Ermordung von George Floyd, wo der Polizeibeamte minutenlang auf dessen Hals sitzt und die Frage ist, wer produziert welche Bilder?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Diesen Satz sagte der DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 in einer Pressekonferenz. 2 Monate später war die Berliner Mauer gebaut. Florian Heiden ist der Urenkel Walter Ulbrichts und hat über seinen Großvater geschrieben. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim war Florian Heiden am Donnerstag zu Gast und beschrieb, wie Walter Ulbricht nach dem Zweiten Weltkrieg in die sowjetische Besatzungszone kam.
Er ist nach Berlin gekommen. Er hat die Grundversorgung aufgebaut. Er hat dafür gesorgt, dass die Leute nicht verhungern und krepieren. Das war das.
Wie groß war sein Anteil dann an der Gründung der DDR?
Die Gründung der DDR ist von den Alliierten beschlossen worden letztlich. Aber die BRD ist vorher gegründet worden. Adenauer hat da ja auch sehr klar gesagt, die Ostgebiete sind für uns auf absehbare Zeit verloren. Konzentrieren wir uns auf den Westen.
War ja auch so.
Also Walter hat relativ dann doch gebettelt, dass man neutrales Deutschland, Konföderation, wie auch immer aufbauen würde.
Kam aber für Adenauer und die Westalliierten nicht in Frage.
In internationalen Beziehungen, man hat keine Freunde, man hat Interessen. Und es lag nicht in Adenauers Interesse.
Ihr Vater war dann über viele Jahre und Jahrzehnte der wichtigste Mann, der wichtigste politische Kopf dieser neu gegründeten DDR. Hat das seine Persönlichkeit verändert?
Ob mein Urgroßvater seine Persönlichkeit verändert hat? Ich würde sagen, nein, nur die Gewichtung hat sich wahrscheinlich verändert.
Inwiefern?
Es hat ja immer diesen, auf der einen Seite den Parteiarbeiter gegeben, auf der anderen Seite den Vater, Ehemann. Und wenn man sich überlegt, wie viel der Walter dann gearbeitet hat und wie viel, er war ja überall, da bleibt für den Menschen sehr wenig Zeit übrig.
Sein Sturz Anfang der 70er Jahre, wenn ich es richtig erinnere.
71, glaube ich.
71 durch Erich Honecker. Kam das für ihn aus dem Nichts? Hat er damit gerechnet? Wusste er, dass das kommunistischer Usus ist, dass man irgendwann selber dran ist?
Ja, also er ist nicht erschossen worden. So viel schon mal dazu. Das ist, sagt auch was aus übrigens. Er ist dann ja doch relativ geehrt in Rente geschickt worden. Man darf nicht vergessen, er ist alt gewesen. Also man sieht das in den Bildern ja auch, wie der Mann dann immer dünner und dünner und dünner wird und immer weißer und verdatterter aussieht.
Ist er als verbitterter Mann gestorben?
Er sah auf den Fotos, die ich kenne, nicht verbittert aus. Ich würde sagen, nein. Er hat dann ja meinen Vater übrigens im Staatsratgebäude in Berlin auch nochmal getroffen. Er hat seine Hilde aus Hamburg auch nochmal getroffen, kurz vor seinem Tod.
Was haben die erzählt?
Mein Vater oder Hilde?
Ihr Vater.
Belanglosen Kleinkram. Also mein Vater war damals ja auch noch jung. Wer, denke ich, mehr verbittert war, war die Lotte danach.
Die dritte Ehefrau.
Genau.
Und letzte Ehefrau von Walter Ulbricht.
Genau. Die muss dann schon auch über die Art und Weise, die Demontage im Morgenmantel mit dem gesamten Politbüro, da muss es Bitterkeit gegeben haben. Nur es sind Parteiarbeiter, die 100% für die Partei leben. Die Partei macht eine Entscheidung und die muss man durchziehen, ob man das mag oder nicht.
Sie hören SWRs Leute der Woche. Marie-Louise Wolf ist Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und sie ist die Vorstandsvorsitzende des Darmstädter Energieversorgers Entega AG. Sie hat über die Digitalisierung als Superideologie geschrieben. Ihre Kritik, die Monopolstellung von Google und der immer weiter gewachsenen Dachfirma Alphabet. Doch auch der Strommarkt wird nach wie vor zu 80% von den großen vier beherrscht bei uns in Deutschland. Marie-Louise Wolf sagte dazu am Dienstag in SWRs Leute.
Als ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, in dieser Energiewirtschaft, das war Mitte der 90er Jahre, nachdem ich von Sony kam, haben wir in Deutschland uns sehr darum bemüht, die Monopole alle aufzulösen. Ja, Ende der 90er Jahre, Börsengang der Telekom, jetzt ist der Markt frei. Auch in unserer Energiewirtschaft, jeder kann frei seinen Lieferanten wählen. Wir haben alle Monopole zerschlagen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass eine Firma wie Google ein Weltmonopol für Suchmaschine aufgebaut hat.
Und da gibt es die Energieversorger, die jetzt auch Plattformen entwickeln, dass beispielsweise der Kunde, der sehr preisbewusst ist und immer wieder auch gewechselt hat, dass diese Interessen zensiert werden, da Plattformen schauen wollen, ein Wechselkunde, der bekommt jetzt nicht das passende Angebot. Wir haben heute Morgen auch darüber berichtet, die Schufa ist daran auch beteiligt. Also das sind doch genau die Entwicklungen, die man kritisieren muss und Sie treiben solche Entwicklungen als Unternehmen voran.
Naja, wir wollen mal sehen, was die Schufa dann wirklich macht. Das ist ja erstmal eine Idee, die man kritisieren kann. Also bisher ist es so, Sie können in Stuttgart unter 500 Angeboten von Energieversorgern sich eins auswählen. Also ich glaube, mehr Freiheit geht gar nicht. Und der Wechsel von einem zum anderen Anbieter ist extrem einfach. Ja, was Ähnliches haben wir im Telekommunikationsbereich, was Ähnliches haben wir im Bankenbereich. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Google. Ja, es gibt keine Suchmaschine im Angebot oder fast keine, die genauso gut ist wie Google. Es gibt Bing, aber es gibt keine Maschine, die so viel Daten hat, die weltweit verbunden ist. Und das ist ein Monopol, was sich in den letzten 20 Jahren gebildet hat, wo aus meiner Sicht zu wenig darauf geachtet worden ist, dass wir Nachfolger finden. Und Google hat ganz geschickt alle, die sich gebildet haben, fast alle aufgekauft.
Und deswegen wäre meine Schlussfolgerung gewesen, dass Sie doch eine Zerschlagung des Monopols fordern. Das tun Sie nicht. Warum nicht?
Aus meiner Sicht ist das Schwierige an den Geschäftsmodellen der großen Plattformen, Google, Facebook, Amazon, dass sie Daten speichern dürfen. Und zwar über unbegrenzte Zeit. Und auf diesen Daten werden ja im Grunde Werbung über Algorithmen an uns verteilt, der wir nicht mehr widerstehen können. Die wird so genau durch dieses ständige Klicken und Daten liefern, werden wir so genau durchleuchtet, dass der Algorithmus genau weiß, diese Frau reagiert sensibel auf eine bestimmte Literatur oder auf einen bestimmten Wein oder auf ein bestimmtes Produkt im Modebereich. Und ich stelle ihr genau das vor die Augen. Und das geht nur über sehr lange Datenspeicherung. Deswegen.
Ja, da muss ich immer wieder zurück zu Ihrem Bereich kommen, denn bei Ihnen gibt es natürlich auch die Interessen des gläsernen Kunden, möglichst viele Daten zu erfassen, um dann ganz zielgenau Angebote zu machen. Also im Grunde könnten Sie doch mit gutem Beispiel vorangehen als Unternehmen und genau diese Daten nicht erfassen. Warum tun Sie es dann nicht?
Also ich glaube, dass wir über Daten auch bessere Produkte entwickeln können. Aber die Frage ist, wie anonymisiert benutze ich diese Daten? Wie lange darf ich die Daten speichern? Und natürlich, welchen Markt bediene ich damit? Und damit sind wir wieder bei den Monopolen. Ja, wir dürfen ja keine Welt, wir verkaufen nicht an die Welt ein Stromprodukt.
Marie-Louise Wolf ist eine der einflussreichsten Energiemanagerinnen des Landes. Sie ist Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und Vorstandsvorsitzende des Darmstädter Energieversorgers Entega AG. Wohin entwickelt sich der Energiemarkt? Wie sieht unsere Energiewirtschaft in 10 Jahren aus? Marie-Louise Wolf sagte dazu am Dienstag in SWRs Leute.
Also wir werden auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren ja deutlich die Kohleproduktion drosseln, indem wir Kraftwerke vom Netz nehmen. Das ist ja beschlossen.
Datteln 4 ist gerade ans Netz gegangen.
Datteln 4 ist ans Netz gegangen. Wir haben aber die gleiche Menge gerade wieder vom Netz genommen. Datteln 4 ist ein Kraftwerk, was deutlich effizienter produziert als viele alte Kraftwerke, die wir jetzt runternehmen vom Netz.
Wobei die alten Kraftwerke ja nicht unter Volllast gelaufen sind, Datteln 4 schon. Also insofern wird der CO2-Ausstoß erstmal steigen.
Naja, die alten Kraftwerke, sie können alte Kraftwerke fast gar nicht anders als unter Volllast betreiben. Je älter, je schwieriger ist es, ein Kraftwerk anzuhalten, wieder anzufahren. Also von daher, also wenn Sie den Saldo nehmen, ist es im Moment besser, Datteln 4 noch laufen zu lassen. Mit einer begrenzten Laufzeit. Also ganz wichtig ist, Kohleausstieg kommt. In 10 Jahren haben wir mehr als die Hälfte abgeschaltet. Wichtig ist aber auch, wir können nicht nur abschalten, wir müssen auch anschalten. Weil der Strom lässt sich leider nicht im Internet erzeugen, sondern müssen wir weiter sehr mühsam in Deutschland herstellen.
Dann gibt es andere Meldungen, das Wasser wird in manchen Bereichen knapp. Was glauben Sie da, die Entwicklung in 10 Jahren? Wie gehen wir als Bürger auch mit unseren Energiereserven um?
Das Wasser wird knapper durch die sehr heißen Sommer. Wir haben aber noch viele Chancen, Wasser aus unseren Flüssen umzuleiten. Dafür müssen aber neue Anlagen gebaut werden. Also das können wir auch organisieren und technologisch uns weiterentwickeln. Was für mich eine noch schwierigere Herausforderung ist, das Wasser sauber zu halten. Ja, wir haben sehr viel Nitratbelastung in den deutschen Gewässern. Wir haben eine hohe Belastung mit Medikamentenrückständen. Auch da müssen wir weiterkommen. Wie halten wir zum Beispiel Röntgenkontrastmitteln aus dem Wasser raus?
Welche Lösung gibt es da?
Ja, viele Lösungswege. Es gibt natürlich neue Filteranlagen, immer mehr Reinigungsstufen, die wir einbauen können.
Kostet alles mehr Geld?
Kostet Geld. Gerade bei Röntgenkontrastmitteln gibt es eine relativ einfache Lösung. Wenn man ein Röntgenkontrastmittel zu sich genommen hat, bitte nicht in die Toilette damit. Ja, weil die bleiben natürlich drin im Wasser.
Und Ihr Zuhause in 10 Jahren, was hat sich da mit Ihrem Umgang mit der Energie, mit Licht- und Stromquellen und Co. verändert, wenn Sie sich da in dieses Szenario reinversetzen?
Also ich glaube, dass sich im Wärmebereich, im Heizungsbereich sehr viel geändert haben wird. Wir sind ja ein Land, was immer noch einen Winter hat, was immer noch Temperaturen hat, wo wir heizen müssen. Und wir kommen auf immer neue Ideen, was das Thema Heizen angeht. Wir machen gerade eine große Stadtentwicklung mit Geothermieanlagen, also bohren in den Boden, holen dort warmes Wasser raus.
Was auch sehr umstritten ist.
Heizen damit. Keine Tiefengeothermie, sondern 100 Meter etwa oder 150 Meter. Also das wird kein Erdbeben auslösen, solche Bohrungen. Das ist eine ganz fortschrittliche Art, Wärme zu erzeugen. Ich glaube, dass sich im Lichtbereich relativ viel Richtung Energieeffizienz, also Sparen von Strom, entwickelt haben wird. Ich bin nicht so dafür, überall Sensoren einzubauen in den Häusern, weil wir das Stück zum Lichtschalter ruhig auch nochmal gehen können. Das ist für unsere Gesundheit auch nicht so schlecht.
Michael Braun-Alexander lebte einige Jahre in Mumbai und Berlin. Als Wirtschaftskorrespondent hatte aus New York, aus London und Mumbai berichtet. Im Januar war er zuletzt in Indien. Er hat über das Land als kommende Supermacht geschrieben und er will mit Vorurteilen und Klischees über Indien aufräumen. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute und er sagte zum Klischee des faulen indischen Volks:
Ich persönlich kenne kein Volk, was so hart arbeitet, quantitativ, wie die Inder. Es gibt auch eine ganze Menge Untersuchungen. Also ich habe eine auch in dem Buch gebraucht von, ich glaube, Credit Suisse war das aus der Schweiz, führende internationale Großbank. Die hat sich einfach nur mal angeschaut, 2018, wie viele Arbeitsstunden hat denn so ein normaler Mensch in 80 oder 90 Großstädten weltweit? Die üblichen Verdächtigen, New York, Tokio, Shanghai, Frankfurt, München, Zürich, Mumbai, Delhi und so weiter. Global. Und da kam dann also relativ zügig raus, ja, auf Platz 1 ist Mumbai, das waren, glaube ich, 3.300 Arbeitsstunden im Jahr. Platz 4 kam Delhi, das waren nicht viel weniger. Tokio, Shanghai weit abgeschlagen. Frankfurt beispielsweise war ungefähr so die halbe Arbeitszeit von dem, was Inder arbeiten. Nun ist das nur eine Studie, muss man auch nicht überbewerten, aber der Trend ist meines Erachtens völlig richtig. Die Inder arbeiten wahrscheinlich härter als jedes andere Volk, was ich jedenfalls kenne. Und wir in Deutschland sind es dann gerade nicht. Da muss man wirklich mal die Relation bewahren. Wir haben, ja.
Ist das eine besondere Motivation, um aus der Armut herauszukommen? Was glauben Sie?
Ich denke, das ist schon kulturell bedingt. Man muss auch dazu sagen, Quantität ist immer nicht Qualität oder nicht unbedingt Produktivität. Es gibt auch viele Berufe, da reißen sie Stunden ab und machen nicht so wahnsinnig viel. Es gibt wahnsinnig viele Security Guards oder wenn sie Fahrer sind, sie verbringen auch 2/3 des Tages mit rumsitzen und warten und. Das muss man dann auch dazu sagen. Die Produktivität ist in der Tat nicht unbedingt hoch. Das ändert aber nichts daran, dass extrem viele in der 12 oder 14 Stunden am Tag arbeiten, 6 Tage die Woche und dann noch nicht bei der Arbeit sind, sondern noch hinfahren müssen. Ja? Was war die Frage eben?
Sie zitieren aber auch dann Studien, wo das Ergebnis erschreckend war, dass viele Zehntausende Inder gar nicht zur Arbeit erschienen sind. Also auch
ja, das auch, aber das ist in der Regel, also im weiteren Sinne im öffentlichen Bereich, Lehrer beispielsweise, oder wenn sie Beamter sind, also ein Einkommensverhältnis gefunden haben, wo ihr Geld kommt und niemand was unternimmt, wenn sie dann in der Tat nicht aufschlagen. Ja, ein Riesenproblem. Also der Anteil der Lehrer, die zum Beispiel nicht zum Unterricht erscheinen, aus welchen Gründen auch immer, ist kolossal. In Indien.
Und gerade die Bildung ist so ein wichtiges Thema. Wie verändert sich das?
Es verändert sich insofern, als generell Indien ein sehr schönes, langfristig ein sehr schönes Wirtschaftswachstum gesehen hat. Und in weiten Bevölkerungskreisen in Indien, so in der Mittelschicht im weiteren Sinne, auch in der gehobenen Mittelschicht bei reichen Leuten sowieso, das Bewusstsein absolut vorhanden ist, dass das Allerwichtigste, was sie in der Familie tun können, die Ausbildung der Kinder ist. Das ist da. Das ist meines Erachtens auch tiefer verankert als bei uns beispielsweise. Ich kenne so viele Leute, da ist der Vater Fahrer, verdient nicht so wahnsinnig viel, schickt aber seine Kinder aufs College. Das muss man erst mal schaffen. Kolossale Leistung. Also das Bewusstsein, dass Bildung alles ist, das ist da und macht langfristig einen Unterschied.
Das Bewusstsein alleine reicht ja nicht. Es müssen natürlich auch die Bildungsinstitutionen gegeben sein.
Stimmt.
Und die Lehrer müssen alle vorhanden sein.
Die Lehrer müssen
sein.
In der Tat da sein. Es hilft in der Regel, ja.
Quasi über Nacht waren sämtliche Banknoten in Indien wertlos. Der Regierungschef Modi hatte vor 4 Jahren die Entwertung der Banknoten beschlossen. Michael Braun, Alexander, hat das in Indien als Auslandskorrespondent miterlebt und er war am Freitag bei uns zu Gast und sagte dazu:
Ja, die Modi-Regierung hatte damals den Gedanken, Schwarzgeld im weiteren Sinne, illegal erworbenes Geld, aus dem Verkehr zu ziehen. Und der Ansatz war damals in der Tat, ungefähr 85-87% des umlaufenden Bargelds de facto für ungültig zu erklären. Das waren die 500-Rupien-Scheine und die 1000-Rupien-Scheine. 500 Rupies war damals vielleicht so 7-8 Euro ungefähr von der Dimension. Da waren also mehr als 80% des Bargelds plötzlich wertlos.
Toll. Wenn das hier passieren würde, würde man natürlich denken, die Menschen stehen auf der Straße, demonstrieren, lassen sich das nicht gefallen. Was passierte in Indien?
Ja, die Menschen standen auch auf der Straße, aber nicht demonstrierend, sondern die standen bei der Bank und zwar mitunter 6 Wochen, mit Unterbrechung natürlich, um teils ein bisschen einzuzahlen, was man damals konnte, um teils auch Geld abzuheben oder dann später neue Geldscheine, die nach Wochen erst kamen, sich zu besorgen und so weiter. Was aber nicht passiert, also es gab auch Demonstrationen, es gab auch Proteste, aber in sehr übersichtlichem Umfang, was mich damals sehr, sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Das war eine einzige Katastrophe, was damals passiert ist.
Ist es eine indische Mentalität, das so anzunehmen?
Ich glaube schon. Wissen Sie, Mohandas Gandhi, bei uns bekannt als Mahatma Gandhi, ne, ist eine der ganz großen Figuren im 20. Jahrhundert, der hat das in anderen Worten aber mal sehr schön formuliert. Wenn es eines gibt, was Indien auszeichnet, die indische Gesellschaft auszeichnet, dann ist es die Fähigkeit, Schocks zu durchstehen und zu überleben. Ich glaube, das war sehr weise und ziemlich gut getroffen, ja. Also Indien steht tatsächlich, damals die Demonetisierung oder aktuell auch die Pandemie, meines Erachtens diese Situation sehr viel besser durch, als wir das jemals könnten. Wir haben das irgendwie verlernt, glaube ich.
Ziel war es damit unter anderem auch die Korruption zu beseitigen.
Richtig, ja.
Was hat Modi damit denn am Ende erreicht?
Ich würde sagen, eigentlich gar nichts. Also das gesamte Bargeld, was damals abgeschöpft wurde gewissermaßen, ist auf Umwegen im Laufe der Monate wieder zurück ins Finanzsystem gedröpselt. Und mit Sicherheit auch mit Einzelverlusten, aber im Wesentlichen auch das gesamte Schwarzgeld, was in der Tat in der indischen Gesellschaft war. Man muss aber eins auch berücksichtigen, Indien hatte lange Einkommensteuersätze, die können wir uns hier gar nicht vorstellen. Also unter Indira Gandhi beispielsweise phasenweise von mehr als 99% an Einkommensteuer, die zu zahlen war. Ja? Damals hat man sich gar nicht anders helfen können, als mit irgendwie Bargeld zurückzuhalten. Sie wären sonst pleite gegangen.
Jetzt schwächelt die indische Wirtschaft. Ja. Jeder Vierte ist arbeitslos. Wo geht es hin?
My two cents. die indische Wirtschaft schwächelt. Wir haben jetzt im ersten Quartal, das erste indische Quartal ist unser zweites Quartal. Das Geschäftsjahr fängt am 1. April an. Wahrscheinlich plus minus um ein Viertel oder so eingebrochen wegen der Pandemie. Ich persönlich würde sagen, also es ist dramatisch und in der Tat gibt große Existenznot in großen Teilen der Gesellschaft in Indien. Das ist gar keine Frage. Andererseits gibt es auch gute Bewahrungsmechanismen, die wir hier vielleicht nicht haben. Aber das wird noch einige Monate so weitergehen, bis Indien aus dieser Pandemiesituation raus ist und sich wieder nach und nach normalisiert. Ich persönlich bin aber der Meinung, das wird am langfristigen wirtschaftlichen Aufstieg Indiens nicht das Geringste ändern. Das ist in der Tat eine empfindliche Zäsur, dramatisch. Aber langfristig, nein, Indien wird sich weiterentwickeln.
Was muss sich an der deutschen Perspektive auf Indien ändern?
Ich würde sagen, es ist schon mal viel gewonnen, wenn wir erstmal das entlernen, was wir alle über Indien zu wissen glauben. Ja, diese Dinge, über die wir am Anfang schon gesprochen haben.
Die typischen
Armut,
Klischees.
Genau, die typischen Klischees. Also die erstmal in die Schublade zu tun und nicht wieder rauszuholen, ist schon mal viel gewonnen.
Eins gehört. SWR 1.